Ich habe ein Wort aus dem Psalm 8, Vers 10 an den Anfang meiner Predigt gestellt. Es heißt dort: Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Wenn ich diesen Lobvers aus einem Psalm Davids meiner Predigt wie eine Überschrift voranstelle, wird vielleicht dieser oder jener sagen, hätte es nicht etwas anderes sein können, etwas, was mehr in meine Situation hineinpasst, etwas, was mich durch diesen Tag hindurchtragen könnte oder auch mir Kraft gibt für meine Situation. Dieser Vers ist wohl ein schöner Lobgesang, nur in meinen grauen Alltag passt er eigentlich nicht hinein. In der himmlischen Welt, dort, wo Gott lebt, da mag man solche Töne hören. Sie passen auch in die Kirche, wo man große Worte gerne hat und sie auch im Allgemeinen nichts kosten. Aber von meinem grauen Alltag ist solch ein Lobvers himmelweit entfernt. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Großartig, gewiss. Aber manch einer wird denken, ich habe zu tun mit täglichen Kleinigkeiten, mit der Schwachheit meines Alters, mit den Schmerzen meiner Krankheit, mit viel Ärger in meiner Partnerschaft oder Familie. Ich habe es zu tun mit missgünstigen und kleinlichen Menschen, Kollegen oder Nachbarn. Ganz einfach, dieser Lobgesang und mein Alltagsleben sind zwei ganz verschiedene Welten. Der Lobvers passt in die Bibel, aber nicht in mein tägliches Leben. So mag manch einer denken. Aber nun wollen wir den Spieß einmal umkehren. Wahrscheinlich ist unser Alltag so grau, so kleinlich, so enttäuschend, weil wir die Herrlichkeit Gottes und damit das Vertrauen in seine wunderbaren Eigenschaften und in das Wesen seiner Namen aus unserem täglichen Leben ausgeschlossen haben. Wir füllen unser Leben aus mit Sorgen, weichen vor unseren Ängsten zurück und fürchten die endlosen Streitereien und all das, was uns bewegt. Gegen die Herrlichkeit Gottes haben wir die Fenster unseres Lebens dicht gemacht. Und darüber werden unser Alltag und unsere Seelen klein, mutlos und verzagt. Wie wäre es, wenn wir jeden Tag beginnen würden mit solch einem anbetenden Satz: Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Dann würde unsere Seele weit und froh und unser Leben bekäme Luft zum Atmen. Ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so gegangen ist. Mir ist es in letzter Zeit aufgefallen, dass in unserer Gemeinde viele kleine Kinder geboren werden. Und die Eltern geben ihren Kindern so schöne Namen, zum Beispiel Samuel. Die Eltern haben sicher die bestimmte Vorstellung gehabt, als sie diesen Namen für ihr Kind aussuchten, dass ihr Kind so ein Samuel würde wie der Mann in der Bibel, der die Stimme Gottes schon in seiner Kindheit hörte. Oder da ist der Name David. Sicher ist es die elterliche Vorstellung, dass ihr Sohn so ein David würde wie der König Israels, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ich kann mir vorstellen, dass solche oder ähnliche Gedanken Eltern bewegen, die für ihr Kind einen derartigen Namen aussuchen. Dass sie Hoffnungen und Segenswünsche mit dem Namen für ihr Kind verbinden. Und so hat auch unser Vater im Himmel Namen, die er sich selbst gegeben hat, um seinen Kindern gegenüber etwas auszudrücken. Bei einem Bibelausleger habe ich mehr als 600 Namen Gottes gefunden. Fürchten Sie nicht, dass ich jetzt über alle 600 Namen sprechen werde. Ich habe nur drei Namen ausgewählt, um mit Ihnen gemeinsam einigen Gedanken nachzugehen. Wenn man sich mit den Namen Gottes, die meist auch die Namen Jesu und oft die des Heiligen Geistes sind, beschäftigt, wird man mit großer Freude und einer festen Zuversicht des Glaubens beschenkt. Und man beginnt, Gott zu loben über seiner Gnade, seinem Trost oder seiner Hilfe. Denn jeder dieser Namen Gottes drückt einen ganz bestimmten Wesenszug Gottes aus und dient uns, Gott zu erkennen, ihn als unseren ganz persönlichen Herrn zu erfahren, der vielleicht gerade diese Wesensart gerade jetzt in unserem Leben entfalten möchte. Nun sind es natürlich zwei Seiten. Einmal, um die Namen Gottes und seines Wesens zu wissen, und zum anderen, diesen Gott in unserer Lebenssituation direkt und persönlich zu erfahren, ihn zu verstehen und ihm zu vertrauen. Eigentlich kann man diesen Weg beschreiben vom Verstand zum Herzen, der den Unterschied ausmacht. Wenn nun ein Kind von seinen Eltern seinen Namen erhält, dann dauert es seine Zeit, bis dieses Kind diesen Namen versteht, darauf reagiert. Dann dauert es eine Zeit, bis dieses Kind den Namen schreiben kann und dann auch noch entdeckt, dass zu diesem persönlichen Namen noch ein Familienname gehört. Und so geht es auch uns. Wir lernen den Namen Gottes kennen und es dauert seine Zeit, bis wir die Bedeutung dieses speziellen Namens Gottes für uns und unser Leben entdecken und Gottes Wesen für uns in Anspruch nehmen. Der erste Name Gottes lautet: Der Herr, meine Gerechtigkeit. Brauche ich eigentlich die Gerechtigkeit Gottes? Reicht es nicht aus, durch persönliches Wohlverhalten, durch Werke, durch Taten der Liebe und der Geduld, die ich anderen Menschen zuwende, mein Konto an Gerechtigkeit in den Augen Gottes aufzustocken und vielleicht sogar durch einen Überhang an guten Werken mir viel Gerechtigkeit zu erwirken? Genügt es nicht, wie auf einer Waage, auf der einen Seite mein gutes Ich aufzuhäufen, damit es auf der anderen Seite meine schlechten Seiten und mein Versagen überwiegt? Paulus schreibt im Kapitel 5, im ersten Vers seines Briefes an die Römer: So sind wir nun gerecht vor Gott aus Glauben. Und das ist die große Chance unseres Lebens. Wir müssen nicht ständig bangen und uns mühen, ob unsere Gerechtigkeit auch wirklich reicht. Wir kennen uns doch selbst zu gut, als dass wir diese unbedingte Gewissheit haben könnten, immer gerecht genug zu sein, um unser Konto bei Gott und den Menschen nicht zu überziehen. Aber jeder, der sich im Glauben Jesus Christus öffnet und zu eigen gibt, hat an der Gerechtigkeit Gottes vollen Anteil, die Jesus Christus durch sein Sterben auf Golgatha für uns erwarb, und steht nun ohne eigenes Zutun und Abmühen in ewiger Gemeinschaft mit dem liebenden und gerechten Gott und hat Teil an dieser Gerechtigkeit Gottes. In einer radikalen Weise sondergleichen legt Paulus in den ersten Kapiteln des Römerbriefes dar, dass weder der von Gott gelöste noch der an Gott gebundene Mensch irgendetwas besitzt, womit er vor Gott bestehen und ein Anrecht auf Gerechtigkeit vor Gott begründen könnte. Es gibt weder ein sittliches noch religiöses Handeln des Menschen, das in der Lage wäre, irgendeine Schuld oder ein Versagen meines Lebens ungeschehen zu machen und auszulöschen. Vor dem gerechten Gott reicht es bei uns nie zu. In seinen Augen sind wir immer erledigte Leute. Und weil unsere Lage vor Gott so radikal hoffnungslos ist, hat Gott Jesus Christus gesandt und ihn durch ihn eine solche Versöhnung bewirken lassen, dass wir ohne jeden eigenen Beitrag, allein aus Gnade, vor Gott reingewaschen und gerecht werden, wenn wir unsere Zuflucht zu Jesus nehmen und uns im Glauben mit ihm zusammenschließen. Und das darf dann unser Jubel und unsere Freude, unsere Gewissheit sein. Jesus ist meine Gerechtigkeit vor Gott. Wer an Jesus glaubt, ist gerecht. Und darum heißt es auch: Der Herr, meine Gerechtigkeit. Meine Gerechtigkeit ist der Herr Jesus. Und wir sollten uns bewusst machen, dass nicht irgendein Glaube uns gerecht macht, sondern allein der Glaube, der auf Jesus Christus gerichtet ist. Alles andere ist uns von Gott gegeben, um zum Glauben zu helfen oder im Glauben zu bewahren. Rettende und Gerechtigkeit schaffende Kraft hat allein der Glaube an Jesus Christus. Und diese Gerechtigkeit Gottes hat noch eine zweite Bedeutung. Gemeint ist die Art Gottes, die alles aus lauter Gnade zurechtbringt. Wir kennen aus dem Baugewerbe den Begriff des Richtens. Wenn ein Haus aufgerichtet wird, dann werden alle Elemente zueinander ins Lot gebracht. Und diese Gerechtigkeit, dieses Zurechtgebrachtwerden durch das auf Golgatha für mich vergossene Blut, brauchen wir Christen täglich. Ich bin nicht immer klar mit Gott verbunden, denn in mir ist nicht immer alles in Ordnung. Ich bin Versuchungen und Verführungen unterlegen und dann trennt mich ein Grauschleier von Gott. Wir alle wissen doch, wie leicht wir durch unsere Reaktionen zum Beispiel unserem Partner, unseren Eltern oder Kindern gegenüber ins Minus geraten. Immer brauchen wir die vergebende und zurechtbringende Hilfe Gottes durch das Opfer Jesu. Der Herr, meine Gerechtigkeit. Er selbst, Gott, ist für mich zum Opfer geworden in Jesus Christus, damit ich in ungetrübter Gemeinschaft mit Gott stehen darf und gerecht bin vor Gott. Der zweite Name, den ich Ihnen vor Augen stellen möchte, ist der Herr, mein Hirte. Als Jesus Christus, Gott von Ewigkeit, ins Fleisch kam und unter uns Menschen lebte, sagte er ausdrücklich von sich: Ich bin der gute Hirte. Wenn also ein Mann oder eine Frau die einfache Feststellung machen, der Herr, mein Hirte, da wird damit ein tiefes und inniges Verhältnis zwischen dem Menschen und seinem Gott zum Ausdruck gebracht. Und das gibt einem gewöhnlichen Sterblichen eine besondere Bestimmung. Er wird zum Gegenstand göttlicher Fürsorge und daher mit Liebe und Zärtlichkeit behandelt. Schon allein dieser Gedanke darf mir als Persönlichkeit eine unvorstellbare Würde verleihen. Der Gedanke, dass sich Gott in Jesus Christus ausgerechnet um mich sorgt und ernsthaft Gedanken macht, gibt meinem kurzen Aufenthalt auf dieser Erde einen ganz neuen Sinn und eine unermessliche Bedeutung. Ich gehöre ihm, weil er mich geschaffen hat zum Gegenstand seiner Zuneigung und Liebe. David schreibt im Psalm 144: Herr, was ist der Mensch, dass du dich seiner annimmst, und das Menschenkind, dass du ihn so beachtest? Wir vermissen es und leiden darunter, wenn Menschen uns nicht genügend beachten. Aber hier steht, dass wir von Gott angenommen und beachtet sind. Und das hebt uns empor, das gibt uns Wert. Gott selbst sorgt für uns. Gott selbst sorgt sich um uns, wie ein Hirte für seine Herde sorgt. Und so wie der Hirte die Gemütslage seiner Tiere kennt und beurteilt, so kennt uns Gott in- und auswendig. Denken wir daran, wenn wir zum Beispiel Angst haben, innerlich zittern vor Befürchtung und vor Spannung vibrieren. Und wie oft geschieht es, dass wir solche Angst haben? Vielleicht ist es Angst vor dem Tag, Angst vor der Zukunft, Angst vor einer Krankheit, Angst vor Einsamkeit, Angst vor einer Verantwortung oder vor einer Forderung oder Belastung. Wer merkt es? Wer kümmert sich darum? Vielleicht erfährt es noch niemand, wie es in uns aussieht, mit wie viel Ängsten wir beladen sind. Aber hier steht: Gott sieht es, wie es mir ergeht, wenn mein Geist in Ängsten ist. Hier steht, dass Gott sich meiner annimmt in jeder Situation. Und er befreit mich von meiner Angst. Bei Hiob heißt es zum Beispiel: Er reißt mich aus dem Rachen der Angst in einen weiten Raum, wo keine Bedrängnis mehr ist. Wenn Angst unser Leben packt und unser Herz eng macht, dann sollen wir an ihn denken, dann sollen wir uns an diese Zusage Gottes halten, uns an ihn klammern. In allem will sich Gott unserer annehmen. Ob das, was uns nun erschreckt, Angst ist, es kann ja auch Einsamkeit sein, es kann Krankheit sein, es kann eine Ausweglosigkeit unseres Lebens sein. Vielleicht ist es Orientierungslosigkeit, was uns bedrückt. Was auch immer es sein mag, Gott kümmert sich um uns, wie ein Hirte sich um seine Schafe kümmert. Der Hirte weiß den Weg, der Hirte weiß um die Gefahr und um die Not und den Zustand seiner Tiere. Und er weiß den besten Ort der Weide, der Lagerung, der Ruhe und der Erholung. Und Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Das heißt, die Schafe vertrauen mir. Christlicher Glaube ist nun keine schwärmerische Gefühlsreligion. Es muss Christen nicht immer gut gehen. Vielleicht widerfährt Christen so manches, was anderen erspart bleibt. Und wer vom Schritt hin zu Jesus ein sorgen- und leidenfreies und angstfreies Leben erwartet, wird enttäuscht. Christen wird verheißen, selig sind die Leidtragen, denn sie sollen getröstet werden. Ich las vom Geschick einer jungen Familie, die in der christlichen Gemeindearbeit stark engagiert war. Ihr sehnlicher Wunsch nach einem Kind wurde erst nach langem Warten und langem Hoffen und Bangen erfüllt. Und als das Kind zur Welt kam, stand fest, es ist spastisch gelähmt. Das einzige Kind, Jahre hindurch ersehnt, von Gott erfleht, von einer gläubigen Mutter geboren, würde ein Leben lang behindert sein. Wo andere Kinder fröhlich spielen und herumtoben, muss es sich ungelenk abquälen. Ich habe noch das Zeugnis der jungen Mutter im Ohr. Wir haben an Gott gezweifelt. Wir haben viel geweint. Unser Glaubensmut war dahin. Aber dann haben wir in der Therapie, im Krankenhaus, im Kindergarten und in der Schule erlebt und gesehen, wie andere behinderte Kinder abgeschoben wurden, weil sie den Eltern eine Last waren. Und als wir das sahen, dankten wir Gott, dass dieses Kind in unsere Familie geboren wurde, dass wir es lieben können und nicht abschieben. Und wir danken Gott, dass er uns diese Last aufgeladen hat, denn er gibt auch die Kraft, sie zu tragen. Den jungen Eltern wurde dieser Blickwechsel geschenkt, dass sie als Christen über eine Kraftquelle verfügen, die Leidtragen hilft. Kein blindes Schicksal hat ihnen ein krankes Kind zugemutet, sondern Gott hat ihnen das Kind ganz bewusst anvertraut. Mir ist deutlich geworden, dass Gott uns nur das zumutet, von dem er weiß, dass wir es mit seiner Hilfe auch tragen können. Gott packt uns nicht in Watte und Jesus kam nicht, um seine Nachfolger zu verwöhnen. Er tritt mit seiner Kraft und Fürsorge in unser Leben, damit wir auch Leid und Tränen tragen können. Und selbst wenn es durchs dunkle Todestal geht, ist unser guter Hirte da. Er ist bei uns, wenn unsere Not am größten ist. Er ist da, um zu führen und zu trösten. Und Trost Gottes heißt in der Bibel Gegenwart Gottes im Leid. Geborgen sein in der Fürsorge Gottes, das gilt gerade dann, wenn uns das Wasser bis zum Halse steht, wenn der Kummer uns verzehren will. Fürsorge, Trost und Leitung erhalten wir aber nicht auf Vorrat. Die Fürsorge Gottes erfahren wir immer dann, wenn Not am Manne ist. Von den Aidlinger Schwestern stammt das glaubensfrohe Lied: Herr, weil mich festhält deine starke Hand, vertraue ich still. Diese Glaubensgewissheit trägt durch. Nun ist mir natürlich bewusst, Wer in solchen oder ähnlichen Prüfungen steht, hat mit seiner Situation hart zu kämpfen. Und so schnell, wie wir, die wir nicht davon betroffen sind, es oft glauben, sind Belastungen und Nöte nicht zu überwinden. Denen, die kämpfen, die Anfechtungen zu überwinden haben, möchte ich noch einen machtvollen Namen Gottes nennen: der Herr, mein Friede. Man könnte auch sagen, meine Geborgenheit. Es bringt Ruhe in mein Leben, wenn ich die Gemeinschaft mit meinem Gott im Lesen seines Wortes, im betenden Reden und Hören auf ihn suche. Im 5. Buch Mose im Kapitel 33 lesen wir: Alle Heiligen sind in deiner Hand. Sie werden sitzen zu deinen Füßen und werden lernen von deinen Worten. In Gottes Hand sind wir beim Hören und Lesen seines Wortes. Er lässt uns empfangen, was wir in unserem Zustand heute brauchen. In dem Augenblick, in dem ich Gemeinschaft habe mit dem Vater und dem Sohn, kommt Ruhe in mein Leben. Die Probleme sind sicher noch die gleichen, aber ich bin anders den Problemen gegenüber, wenn ich mit dem Herrn meinen Frieden Gemeinschaft hatte. Es besteht immer die Gefahr, dass uns die Dinge dieser Welt, die Ängste und Sorgen unseres Herzens oder das Leid unserer Lieben so völlig in Anspruch nehmen, dass wir die Gemeinschaft mit unserem Herrn einfach vergessen. Aber selbst in den Geschäften des Tages, im Stress unseres Alltags, im Trubel unserer Umgebung, im Schmerz und der Not unseres Herzens können wir uns immer wieder einmal abkehren, und sei es nur für einen kurzen Augenblick, um die helfende und tröstende Hand unseres Gottes zu ergreifen und zu erfahren, dass er unser Friede ist. Wenn der Chor hier im Gottesdienst singt, gibt der Chorleiter den Sängern für ihre Gesangsstimme den Ton an. Nur wenn sie diesen Ton aufnehmen, gelingt das Lied und wir freuen uns an der harmonischen Melodie. Das Bild der Sänger ist eindrücklich, aber wir sollen nicht am Bild hängen bleiben, denn wir selbst sind gemeint. Gib mir deinen Ton an, so müssen wir zu Gott schreien, wenn unser Geist niedergeschlagen ist und die Melodie unseres Herzens zu misslingen droht. Wir benötigen den klaren Ton des Friedens Gottes in unserem Leben, sonst bleibt es äußerlich und innerlich arm und leer. Wir haben keine Kontrolle über unser Leben, aber Gott hat diese Kontrolle. Wir müssen Gott glauben und ihm vertrauen. Und letztlich gibt es für Gottes Kinder auch keine andere Möglichkeit. Wenn ich zusammenfasse, so ist der Name der Herr meine Gerechtigkeit, das Bild des Geliebtseins von Gott und des Empfangens von Gottes Gerechtigkeit aus Glauben und Gnade ohne eigenes Zutun. Der Herr, mein Hirte, ist das dankbare Zeugnis des Glaubensmutes, das ansteckend wirkt und ermutigt, Gott auch auf schwerem Weg zu vertrauen. Der Herr, mein Friede, ist das Bekenntnis der Freude am Herrn und der erneuernden Gemeinschaft mit ihm. In Sprüche 18, Vers 10 heißt es: Der Name des Herrn ist eine feste Burg. Der Gerechte läuft dorthin und wird beschirmt. In diesem Umschlossensein in den Namen Gottes und in die Züge seines Wesens wird unsere Seele weit und froh und unser Leben bekommt Luft zum Atemholen und Frieden, auch wenn es über Stock und Stein geht. Und dann können wir in Freude und Leid bekennen: Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Dieser Lobgesang macht dann auch grauen Alltag hell. Herr, bei dir sind wir sicher. Wenn du uns hältst, haben wir nichts zu fürchten. Wir wissen wenig von der Zukunft, aber wir vertrauen auf dich. Wenn Sorge und Leid kommen, hilf uns, sie zu tragen. Lass uns dich erkennen, an dich glauben und dir vertrauen. Du hast uns lieb und du weißt, was gut für uns ist. Amen.